Welcome to the Where is my Weed at Podcast.
Wenn ich jetzt auf Instagram bin, ne, manchmal, sehe ich so diese ultra realistische Zeichnung und so weiter. Ne? Und dann denke ich mir mal, ey, was für Leute, die das können eigentlich. Und dann habe ich dich getroffen und du kannst den verdammten Scheiß. Ne? Und hast du dir selber beigebracht oder wie kommt das?
Ja, total. Also ich bin eigentlich seit Kindesbein an schon ein bisschen affin in die Richtung, muss ich sagen. Und habe aber nie großartig was draus gemacht, also beruflicher Natur oder im schulischen Rahmen. Sodass das bis jetzt bei mir eigentlich immer nur ein Hobby gewesen ist. Aber eins, in dem ich, ja, ist jetzt blöd, sowas von sich zu behaupten, weil das hört sich immer doof an, aber ein Hobby, an dem ich persönlich betrachtet eigentlich relativ gut bin.
Auf jeden Fall.
Und man hat das immer so ein bisschen nebenbei gemacht und ab und zu sucht man sich so, macht man sich so Gedanken, hat ein paar Ideen, wenn man so durchs Leben stapft. Das muss ich kurz anziehen. Und jeder von uns hat ja diese eine Notiz im iPhone, wo dann die ganzen Ideen reinkommen. Also zumindest ist das bei mir so und ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen anderen genauso ist. Da sammelt man halt Ideen. Und irgendwann hat man sich genug Ideen angesammelt. Und man kann irgendwie so ein gewisses Bild, hat schon ein gewisses Bild vor Augen, eine gewisse Richtung, in die man gehen möchte. Und ja, dann probiert man das erstmal. Man muss wirklich viel, also ich bei meinen Bildern muss sehr viel überlegen vorher. Ich denke mir bei jedem Strich im Grunde was. Manche machen das vielleicht einfach so aus Passion raus. Aber ich bin da schon jemand, der das Ganze durchdacht macht und dann eine gewisse Logik auch drin sehen will, weil es ja auch Kunst ist, die man ja irgendwie erklären muss, vor Dritten jedenfalls. Mhm. Und da ist dann schon ganz gut, wenn man ein bisschen was auf Lager hat und wenn man nicht ein bisschen rumdruckst oder ja, das ist halt so die Geschichte. Aber ich probiere es auf jeden Fall und ich würde sagen, ich bin jetzt nicht der schlechteste Laden.
Auf jeden Fall, also ich bin ziemlich beeindruckt, also ich hoffe, wenn es fertig ist, kannst du mir dann zeigen. Und jetzt natürlich die wichtige Frage, malst du, wenn du bekifft bist?
Auf jeden Fall, also das Bild, an dem ich, oder das Projekt, an dem ich jetzt arbeite, ist auch blöd, völlig hochgestochen, das Projekt zu nennen, im Hobbyrahmen. Aber das Bild, an dem ich jetzt arbeite, da bin ich tatsächlich vom ersten Pinselstrich an eigentlich immer bekifft gewesen.
Geil.
Muss ich sagen. Also das Thema wird da auch, oder das Bild covert das Thema so ein bisschen mit. Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon so eine Message dann irgendwo bildlich darstelle, dass ich dann auch unter dem Einfluss das vielleicht auch gemacht haben sollte. Ich denke, das ist so ein bisschen Keep It Real mäßig. Mhm. Doch, ich war jede Minute, an dem ich an dem Projekt gearbeitet habe, war ich bekifft.
Sehr geil. Aber malst du auch nüchtern?
Jetzt bei dem Projekt nicht, generell davor natürlich schon, wobei das Hobby jetzt, wie gesagt, unregelmäßig ist. Also zu der Zeit, wo ich mein letztes großartiges Bild gemalt habe, da hatte ich mit Kiff noch gar nichts am Hut, denke ich. Also das war in den frühen, da war ich noch Teenager auf jeden Fall. Ja.
Und was ist der, oder was findest du angenehmer und was ist der große Unterschied zu malen, bekiffen oder nüchtern?
Naja, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es von der Technik her eigentlich vorteilhaft ist, bekifft zu sein. Ich denke, man hat eine ruhigere Hand, also ich zumindest habe eine ruhigere Hand, wenn ich nüchtern bin. Allerdings, ja, was wollte ich denn jetzt sagen? Das hast du mir ein bisschen aus dem Konzept. Fängt schon gut an, auf jeden Fall. Ich denke, technisch ist es eigentlich nicht von Vorteil, aber jetzt bei dem Projekt war es mir wichtig, einfach aus, das muss ja glaubwürdig sein.
Aber es ist krass gut geworden, also von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass es dich da so negativ beeinträchtigt irgendwie.
Nee, das Ding ist auch so gemalt, dass man Fehler natürlich auch relativ gut, selbst wenn man mal welche aufs Bild bringt, relativ gut auch überspielen kann, weil es ja, sehr viele Pinselstriche, blöd gesagt, also es handelt sich um Bleistiftzeichnung eigentlich mehr oder weniger. Viele, viele Bleistiftstriche ja übereinander liegen, weil es ja eine gewisse Tiefe hat auch. Und ja, und das verzeiht natürlich dann Fehler, oder so kann man die ganz gut ausbügeln natürlich auch wieder, wenn man mal welche macht. Und Radiergummi gibt es ja auch bei Bleistift, also von daher. Man kriegt alles ausgebügelt, das ist nur eine Frage der Zeit. aber so von, natürlich, ich finde eigentlich, so ziemlich alles auf der Welt ist besser, wenn man bekifft ist, generell.
Und was ist mit Ideen? Also wie visualisierst du das im Kopf? Ist es anders, wenn du bekifft bist?
Ja, natürlich. Also das, die ganze, das ist jetzt ein Klischee, was ich jetzt natürlich droppen muss. Aber diese ganze, also nicht nüchtern zu sein, hat man natürlich ein ganz, ganz anderes Gefühl für Kreativität. Das ist zumindest meine Meinung. Also phasenweise so auch nicht immer.
Ich finde, Entschuldigung, also ich finde Kunst, die von... also unter Drogeneinfluss gemacht wurden, sind einfach viel geiler.
Ja, also wenn es den Bezug auch irgendwie, wenn man den Bezug sehen kann, oft weiß man das ja auch gar nicht. Also ich will mir gar nicht vorstellen, was sich die Leute seinerzeit alles reingeknallt haben, bevor Leonardo da Vinci, richtig gesagt, oder irgendwelche Größen aus der Kunstgeschichte. Ich glaube nicht, dass die alle immer nüchtern waren und Cannabis...
All the Magic Mushroom funktioniert das nicht.
Ja, Cannabis gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Und ich glaube, wie gesagt, ich denke, das ist ein probates Mittel in dieser Szene. Und es ist auch ein Mittel, was mir persönlich klar.
Aber wenn du jetzt kiffen und malen kannst, ne? Also würde ich gerne wissen, wie viel kiffst du überhaupt eigentlich?
Pro Tag, ja, also in Gramm kann ich das nicht ausdrücken. Es sind in der Regel, also an einem Werktag sind es im Grunde zwei Joints.
Okay.
Einen direkt nach Feierabend und einen dann nochmal Richtung Abend.
Okay.
Wenn ich dann runterkommen will, komplett. Und ja, das ist so meine Tagesration. Am Wochenende, wie gesagt, da kannst du auch schon mal ein bisschen früher starten. Da bin ich jetzt nicht immer abgeneigt, aber so werktags, denke ich, habe ich nur eine einigermaßen gute Balance, damit ich jetzt auch, ich muss ja auch arbeiten. Also, ich bin ja jetzt nicht Vollzeitkünstler oder sowas. Von daher, ja, also ich muss natürlich werktags auf jeden Fall einigermaßen in Grenzen halten.
Okay, aber das heißt, du bist auf jeden Fall ein geübter Kiffer und regelmäßig Kiffer.
Ne? Ja, seit mehreren Jahren.
Und seit wie vielen Jahren?
Regelmäßig würde ich behaupten, also tatsächlich täglich, bestimmt seit, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, es sind bestimmt schon 6 Jahre.
6 Jahre, wie alt bist du?
Ich bin jetzt, nein, es ist noch länger her. Ich bin mittlerweile 31 Jahre alt.
Okay.
Und ich, ja, eigentlich seit ich so 24 bin, würde ich sagen. Okay. 23, so in dem Bereich jetzt angefangen, wirklich regelmäßig stattzufinden. Meinen ersten Joint habe ich geraucht mit, auch relativ spät für meine Verhältnisse, ich glaube mit 17, so in dem Dreh. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der dann schon irgendwie mit 12, 13 den ersten Joint zugesteckt bekommt. also ich war spät mit wirklich in dieser Richtung, aber ich bin vollkommen überzeugt.
Und seit wann kiffst du dann regelmäßig?
Ja, regelmäßig, wie gesagt, seit ich 24 bin knapp, also das ist jetzt 7 Jahre her.
Und was hast du denn gerne gemacht, als du gekifft hast in der Zeit?
In den Anfangszeiten, na gut, das sind die üblichen Sachen, also Fernsehen natürlich, Junkfood, all diese Sachen, die man ganz gerne macht, bekifft, aber ich denke...
Wo kommst du her, also wo hast du da gelebt in der Zeit?
Nürnberg, Gott sei Dank.
Ah, okay.
Ja, mittlerweile...
Nürnberg, warte mal, 24, also das heißt 7 Jahre, für 7 Jahre... Das war 2012. Ah, da war ich schon in Nürnberg tatsächlich.
Ich weiß.
Ja.
Da hätten wir uns irgendwie klappen können. Hin,
ja, auf jeden Fall.
Sind wir uns gleich da?
Ja, tatsächlich. Wie bei den Barbershop.
So sieht's aus, ja. Bei Friseuren nimmt man die besten Leute.
Ja, auf jeden Fall. Und, ach shit, jetzt weiß ich nicht mehr, wo sind wir denn stehen?
Wir waren in Nürnberg.
Nee, genau, was du da gern gemacht hast.
Genau, beim Kiffen. Ja, wie gesagt, das übliche Zeug, also das ist man auch klassische Stereotype jetzt. Auch super gelegt, Fernsehen geschaut, Munchies, Pizza bestellt.
Also apropos Munchies, wie findest du als Kiffer Munchies in Nürnberg?
Eigentlich relativ gut verglichen mit der Stadt, in der ich heute lebe. Sehr gut sogar.
Okay, weil deine Stadt ist wahrscheinlich viel kleiner, oder?
Ja, sehr viel kleiner. Ja, ich würde sagen 10% von Größe und Einwohnerzahl davon. Und ja, es ist schon ein kleiner Kulturschock und immer noch ein Kulturschock, muss ich sagen. Also ich bin auch froh, dass ich heute immer wieder in Town sein kann. Mhm. Das gibt mir immer wieder was, also ich vermisse es auch tatsächlich. Und ja, aber jetzt, ja, die realisiert sich leider anders draus. Und deswegen kann ich kulinarisch übernehmen, kein schlechtes Wort für ihn.
Und okay, das ist interessant. Was isst du denn gern jetzt, wenn du manches hast in Nürnberg? Zum Beispiel?
Lokalitäten jetzt direkt?
Oder? Ja, genau.
Ich bin ein großer Fan, muss ich zugeben, von Mama Burger. Ich finde, okay. Ich war schon oft in den USA und ich finde, es gibt keinen amerikanischeren Burger, den ich innerhalb oder außerhalb der USA genießen kann, als den Mama Burger. Und ja, finde ich eigentlich ziemlich gut. Abgesehen davon gibt es auch noch eine Döner-Empfehlung und ich bin ein Döner-Liebhaber.
Oh, okay, was ist?
Die famous Sulzbacher Straße zugepflastert mit Dönerläden, wirft viele gute Sachen ab, aber speziell aktuell ist es der Grillmeister. Das hört sich jetzt sehr untypisch an,
weil es
kein türkischer Name ist. Ja, Sulzbacher Straße muss das
sein. Okay.
Aktuell ist der Grillmeister, das hört sich jetzt sehr untypisch und sehr deutsch an, ist es aber in der Tat nicht. Es ist schon von, also ich denke zumindest, von Türken geführt. Also ich habe jetzt so deep mit denen noch nicht gesprochen, aber ich gehe einfach mal davon aus. Es ist schon also keine Schnitzelbude, die Döner macht. Aber es ist extrem gut, also das Dürüm kann ich sehr empfehlen. Es ist das beste Dürüm, was ich jemals gegessen habe.
Oh, gleich Fragen dazu. Also das heißt, findest du, dass dieser Döner besser ist als der Döner in Berlin? Willst du das wirklich damit sagen?
Ich habe in Berlin, ich muss zugeben, ich war mich nicht so oft in Berlin gewesen, vielleicht 5 Mal vielleicht in meinem ganzen Leben. Da habe ich auch 3, 4, 5 Döner gegessen, auf jeden Fall.
Gemüsedöner
auch? Auch mal einen Gemüsedöner, soweit ich weiß. Da war ich aber auch nicht mehr ganz so auf der Höhe. Also es kann auch sein, dass es normaler war. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Die Erinnerungen sind ein bisschen verschwommen. aber ja, es waren schon gute Exemplare dabei. Aber ich meine, solange ich nicht irgendwie jede Woche in Berlin bin, bringt mir das Dönerleben da nicht so viel. Ich muss schon irgendwas in Reach haben, sozusagen. Okay. Damit ich da auch rankomme und es auch einigermaßen regelmäßig genießen kann.
Okay. Also das macht mich jetzt neugierig. Also ich würde auf jeden Fall den Grillmeister probieren. Und dann jetzt zu dem Burger. Hast du schon mal Griller Gröstl probiert? Den Foodtruck?
Den Foodtruck. Ich bin ehrlich gesagt ein Gegner von Foodtrucks.
Oh, warum?
Nee, tatsächlich bin ich das. Ich denke, das ist ein... Das ist natürlich gerade sehr overhyped und das ist jetzt eine sehr unpopular Meinung. Aber ich finde, für das, was man bekommt... Bei einem Foodtruck generell bezahlt man zu viel. Ist meine sehr unpopuläre Meinung. Und deswegen, also es hört sich jetzt sehr spießig und sehr allmann an, aber ich weiß nicht, also so pusht mich das dann nicht, dass ich dann sage, ich nehme das in Kauf oder so positiv überrascht war ich einfach in meiner Erfahrung jetzt nicht, dass ich sagen müsste, ich gebe jetzt irgendwie 5 Euro mehr aus und werde nur halb so satt. Für irgendwas, was mir am Ende des Tages auch nicht so mega über.
Aber der Burger von Griller Gröstl ist nicht teurer als von Mama.
Kann sein. Aber ich meide generell okay. Erstmal Foodtrucks. Ich habe 1-2 Mal was gegessen beim Foodtruck-Festival hier in der Stadt. Das war okay. Ich glaube, also einmal war ein Kartoffelbrei und ich bin ein großer Kartoffelbrei-Fan. Mit irgendwelchen Toppings drauf. Also das war ziemlich gut auch.
Aber Kartoffelbrei habe ich, glaube ich, noch nie gegessen.
Du hast doch nie Kartoffelbrei gegessen? Ich glaube, das ist das Beste, was die deutsche Küche hervorgebracht hat.
Das stimmt nicht.
Es gibt schon viele.
Es gibt Krustenbraten zum Beispiel. Also, wenn man Krustenbraten mag, dann muss man auf jeden Fall in den Hütten gehen. Und die machen die Krustenbraten tatsächlich ein bisschen anders.
Die Hütten?
Ja.
Ja, finde ich auch
geil. Die machen die Krustenbraten mit Pfefferrahmsoße. Und das ist ziemlich geil. Die Soße ist ziemlich geil zum Beispiel. Und dann in Bamberg gibt es bei A. Hönler den Krustenbratenbrötler. Fuck, Mann. Also wirklich. Man kann den Krustenbraten auch so mit Kloß bestellen. Aber wenn du da die Chance hast, also wirklich den Krustenbratenbrötler essen.
Hast du mal von diesem Imbiss gehört? Ich weiß nicht, ich glaube, ich spreche es falsch aus, aber ich glaube, der heißt Kerschers Imbiss.
Kenn ich, klar.
Kennst du, ja? Das ist eine Institution hier, glaube ich, in der Stadt. Aber ich war noch nicht da, das bereue ich so.
Das ist in... Also Nürnberg führt halt so, also an der Grenze eigentlich. Und die haben wirklich gut imbissbürgerlich Essen. Also die Hackbraten zum Beispiel ist richtig geil, wenn man bekifft ist. Da isst man mit der... Also ich esse immer mit Pommes. Ist nicht schlecht. Und die haben auch ziemlich guten Schnitzel-Sandwich tatsächlich.
Ja, das sagen viele, das sagen viele. Höre ich oft, aber ich war dagegen nie großartig unterwegs, deswegen hat es sich einfach nicht ergeben.
Okay. Wie findest du eigentlich die Cannabiskultur in Nürnberg?
Ich bin jetzt nicht so wahnsinniger Insider von mir, würde ich jetzt von mir behaupten. Ich kenne natürlich hier und da ein paar Leute.
Aber du kennst natürlich genug Leute, dass du gut chillen kannst.
Ich kenne, man sammelt sie über die Jahre. Ich meine, ich mache das jetzt auch schon regelmäßig über längere Zeitraum. Da knüpft man schon hier und da ein paar Kontakte. Und ich habe auch hier natürlich ein paar Leute, die das öfteren mal im Tütchen ziehen. Mhm. Und aber ansonsten kriege ich davon für meine, also ich würde nicht behaupten, dass ich viel davon mitbekomme. So, deswegen würde ich mir jetzt gar kein Urteil erlauben.
Du kiffst auch nicht mit Bon und so, ne?
Nee, ich bin da echt ein Traditionalist. Also ich bin seinerzeit auf den Joint gekommen, durch auch Bekannte natürlich. Also irgendwoher bekommt man es ja das erste Mal. Mhm. Und seitdem wurde bei mir eigentlich intensiv nur die Joint-Kultur gelebt. Alles andere ist komplett an mir vorbeigegangen, weil auch meine nicht so intensiven Connections da auch relativ puristisch unterwegs sind und eigentlich immer zur Tüte greifen. Und mit Bong und Vaporizer und Volcano-Geschichten habe ich leider Gottes nie zu tun gehabt, würde es aber gerne mal ausprobieren. Also ich bin da sehr offen.
Muss man mal probieren. Also ich habe gesagt, wir probieren mal so einen Eisbong. Und apropos Tüte, du drehst tatsächlich ein bisschen anders, aber das sieht echt wie vom Laden und die Tüte rauchen wir.
Sehr gerne. Leicht konische Form, ich beschreibe ihn jetzt mal kurz. Circa 10 cm lang.
Er ist so dick.
Und jeder hat so seinen eigenen Stil. Ne?
Wie drehst du nochmal? Erklär mal.
Das ist verrückt. Das ist auch mangels Expertise. mangels Alternative. Ich muss das kurz mal aufnehmen. Das ist das Problem. Ich bin leider sehr unaufgeklärt in dem Bereich. Also man liest sich natürlich viel an immer. Und kriegt hier und da was mit, was es so alles gibt. Aber ich bin leider tatsächlich nie mit Leuten in Verbindung gekommen, die mir das irgendwie großartig gezeigt haben. Genauso ist es bei der Bautechnik. Ich habe einen Archetypen am Bauschema quasi mal mitgegeben bekommen. Den habe ich jetzt mittlerweile mehr oder weniger perfektioniert. ich komme in dieses Rollgame einfach nicht rein, da muss ich zugeben. Das ist eigentlich Shame on me, definitiv. Mach mir bitte keine Vorwürfe.
Aber die Tüte ist hammergeil.
Ja, wie gesagt, ich habe es perfektioniert so in dem, was ich kann. Lieber irgendwas perfekt können, als irgendwas so halbgar, weißt du, das ist so
mein... okay. Bedingt.
Ja, nein. Ist auch so. Also ich habe früher Zigaretten gedreht und das war kein Problem, aber ich krieg's mit dem Longpaper, ich krieg's nicht gebacken. Ich bin da einfach, obwohl ich malen kann und all diese Sachen, die ja schon ein bisschen Feingefühl erfordern, bin ich einfach von der Feinmotorik her nicht dafür geschaffen, mit Joint zu holen.
Aber du drehst ja quasi, oder du baust erstmal einen Cone, ne? Ein Stück.
Genau. Also ich baue quasi im Grunde kann man es Stopfen nennen. Also im Grunde baue ich eine Form vor, also ich baue einen Cone mit Longpape und Tip. Und da fülle ich dann quasi meine Mische einfach rein via Drag and Drop, würde ich fast sagen.
Drag and Drop ist mit Zeichen.
Jetzt habe ich dich ganz auf dem Konzept gemacht mit meiner Bautechnik. Schmeckt ein bisschen anders dann, ne?
Mhm.
Es tut mir leid.
Nee, ist gut.
Es kratzt sich an.
Ein bisschen.
Ja. Ja, wenn mir irgendjemand das mal vernünftig erklären kann, das haben schon viele versucht, die sind immer wieder gescheitert bei mir.
Wow, wie du magst, Mann.
Also ich bin da offen, auf jeden Fall.
Also eine Frage hätte ich noch für bezüglich Malen.
Ja.
Wenn du, also du visualisierst ja in deinem Kopf erstmal ein Image, ne? Mhm. Und das kann ja eigentlich auch jeder, das kann ich auch machen. Aber ich verstehe eigentlich dieses Prozess nicht, wie du das in deinem Hand übersetzt.
Naja, also du hast bei mir ist es so, ich habe eine Idee und nun würde jeder Künstler lügen, denke ich. Ich orientiere mich natürlich auch an der Google-Suche. Ja. Google-Bildersuche ist dein bester Freund als Künstler. Nein, ich orientiere mich natürlich dann, wenn es um Realismus gehen muss, schon an der Realität. Das heißt, ich kann natürlich jetzt auch, wenn ich mir irgendwas Abgespacedes vorstelle, keine Ahnung, ich mal ein Dinosaurier oder sowas, wird gesagt. Ja, ganz, ganz billiges Beispiel. Muss ich mir natürlich jetzt, ich will einen bestimmten Dinosaurier dann malen, dann muss ich mir natürlich erstmal im Klaren sein, wie sieht denn der überhaupt aus? Weil ich habe das Bild ja nicht täglich vor Augen. Also ich muss schon irgendwie das Bild für mich erstmal selber, oder ich muss selber erstmal umreißen, wie ist das Ding aufgebaut, wie, also jetzt nicht so technisch, aber wie funktioniert das Ding einigermaßen, wie ist so die generelle Form, wie sind so die besonderen Merkmale, die herausstechen, was will ich in meinem Bild überhaupt drin haben, soll es überhaupt so real sein? Diese Sachen, also wie gesagt, es ist die Google-Bildersuche, die mir da sehr weiterhilft.
Aber auch mit Google-Bildersuche zum Beispiel, ne, kann ich nicht nachmalen. Also das ist ja eine ganz andere Nummer.
Absolut, absolut. Das ist natürlich ein No-Go, also Abpausen oder sowas, das brauchen wir nicht. Wenn ich male ja Sachen, die ich mir jetzt schon vorstellen kann, aber ich kenne ja gewisse Details nicht. Und wenn es um Realismus geht, muss man die Details im Blick haben.
Nee, das meine ich nicht. Ich meine, ich schaffe das nicht. Ich kann einfach nicht nachmalen, weißt du? Also so. Das sieht bei mir dann, dieser Dinosaurier sieht aus wie sonst was.
Ja, aber auch nur, weil du das Bild selbst nicht vor Augen hast, oder? Weil du nicht.
Doch.
Ja, wenn du das Bild vor Augen hast, dann ist es doch. Also ich vielleicht.
Ja, deswegen erklär es von mir aus. Wie funktioniert das bei dir dann?
Na, ich fange halt an, wo es für mich sinnig erscheint, wo ich die Proportion abschätzen kann einigermaßen. Da fange ich bei meinem Bild an. Wo ich weiß, hier kann ich jetzt erstmal nicht viel falsch machen, blöd gesagt. Also mit vielleicht irgendeiner geraden Linie im Bild, einem Horizont vielleicht oder sowas. Irgendwas, was du in dem Objekt.
Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. So.
Nee, du musst halt irgendwo anfangen, klar. Und wie gesagt, meistens ist der Anfang, muss ich zugeben, ich würde sagen, der Anfang ist auch meistens... für mich schon sehr leicht, wobei ich am Ende dann im weiteren Prozess dann sagen muss, dass der Anfang gar nicht so gut war. Muss ich auch jedes Mal feststellen. Also der Anfang, ich mache den erstmal schnell und ich kriege den dann auch relativ schnell aufs Papier, aber in der Retrospektive muss ich dann meistens anerkennen, dass der Anfang gar nicht so gut war, den ich da gemalt habe. Und am liebsten würde ich ihn dann komplett wegretuschieren wieder, also mit Ordigumi oder sonstigem. Kommt natürlich immer darauf an, wie sehr hat man da schon Zeit investiert, wie sehr ist das schon ausgeprägt, das Bild an der Stelle. Und kann ich da überhaupt noch irgendwas verändern großartig oder zerschießt mir das Bild? Die Erwägung muss man natürlich dann immer ein bisschen im Blick haben. Und ja, aber so gesehen, also ich tue mir relativ leicht, also ich weiß nicht, ich orientiere mich, wie gesagt, an einfachen Stellen, an Stellen, die mir die Proportion so ein bisschen vorgeben. Und wo ich dann gut weitermachen kann. Also die Überlegung muss man natürlich, bevor man anfängt, schon machen. Also da passiert auch relativ viel im Kopf. Also zumindest bei mir, muss ich behaupten.
Ich glaube, malen ist ein bisschen wie singen. Also entweder man kann es oder man kann es nicht eigentlich. Oder man hat es oder man hat es nicht. Natürlich kann man ein bisschen üben oder so. Aber ich glaube...
Das hat bei mir auch relativ früh angefangen.
Also ja, ich kann deswegen, das, du hast es
angefangen. Ich möchte da echt überhaupt nicht widersprechen. Also ich kann dir da schon recht geben. Also es gibt einfach, ja, blöd gesagt, gibt es da mehr Talent und weniger Talent, ein bisschen verteilt. Und dann ist es halt immer die Frage, was machst du aus dem Talent? Wie gesagt, ich habe jetzt in meinem Leben relativ wenig draus gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also weder beruflich noch schulisch irgendwas.
Aber wieso arbeitest du eben nicht in dem kreativen Bereich?
Ja, wie gesagt, also es war dann seinerzeit, muss ich sagen, war es die Entscheidung, ich habe Abitur gemacht. Entweder ich gehe jetzt studieren oder ich gehe halt ganz normal in die Ausbildung. Und ich muss sagen, ich habe den zweiten Weg gewählt, weil weil die finanziellen Verhältnisse bei mir bzw. die Situation zu Hause auch seinerzeit nicht wirklich zugelassen haben oder die Frage in den Raum stellen lassen haben, dass ich da zur Uni gehe und dass meine Eltern mich weiter finanzieren. Ich meine, von so einem 450-Euro-Job schön gut. Aber wenn du alles davon finanzieren musst, dann wird es halt doch eng. Also du brauchst schon irgendwo Unterstützung und die habe ich seinerzeit nicht wirklich gespürt auch. Und
okay.
Das ist jetzt eine sehr, sehr intime Sache eigentlich. Aber ja, und deswegen habe ich mich für den Ausbildungsweg entschieden und habe dann auf sowas verzichtet leider. Und wie gesagt, jetzt tut es mir leid, wie gesagt. Also, ich wünschte, ich hätte damals eine andere Entscheidung vielleicht getroffen.
Nee, aber jetzt hast du ja zum Beispiel auch die finanzielle Sicherheit quasi und dann du kannst hobbymäßig nebenbei auch noch
Genau,
machen.
genau.
Weil mit dem Internet ist es ja alles möglich eigentlich. Also du musst es einfach machen.
Absolut. Das ist eine
Und
tolle Erfindung, das Internet.
ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich wäre so dumm ohne Internet, ganz ehrlich.
Kann ich unterschreiben, also ich denke, jeder. Oder man möchte es gar nicht vergleichen. Also ich weiß nicht, die Zeit ohne Internet kenne ich noch.
Ich auch.
Und ich muss sagen, es hat schon auch negative Folgen gehabt, so ein bisschen. Ne? Also das Internet muss dann auch zwiegespalten so ein bisschen sehen. Oder sag mal, man muss das schon kritisch hinterfragen können teilweise. Aber so generell ist es eine sehr gute Sache mit sehr viel Potenzial. Man muss es halt bloß richtig einsetzen oder wie gesagt, einfach ja, die richtigen Entscheidungen auf oberer Ebene treffen, damit es auch weiterhin das gute Internet bleibt, was wir alle lieben.
Ja, insgesamt hat Internet auf jeden Fall gute als schlechte. Also von daher, ich meine, welche Sache gibt es denn keine negative Wirkung? Also, gibt es einfach nicht. Auch bei Medikamenten oder bei Liebe sogar auch.
Absolut, du hast immer negative Sachen, die wirken. Also nichts ist ausschließlich positiv, das ist ganz klar.
Verfolgst du eigentlich auch ein bisschen die Cannabis-Nachrichten so in
Ja,
Deutschland?
absolut.
Und wie findest du die neue Drogenbeauftragte?
Ja. Da
Lass
kann man jetzt
raus,
natürlich nur
lass
eine
raus.
Meinung haben. Also ist natürlich wieder jemand geworden, der von der Materie absolut keine Ahnung hat. Das spricht jetzt nicht unbedingt für die Anerkennung des Problems, blöd gesagt. Und ja, sie setzt die kleinen Fußstapfen, die ihre Vorgängerin hinterlassen hat, wird sie nicht ganz ausfüllen, denke ich. Und das ist mal wieder traurig. Ja, und am Ende, wie gesagt, es ist halt nur eine Partei. Und ja, die Ideologie, denke ich, dahinter steht so ein bisschen aus, vielleicht hoffe ich zumindest, sodass das vielleicht irgendwann trotzdem irgendwie auf der politischen Agenda ein bisschen weiter oben steht und auch Chancen hat, dass das Ganze legal ja, zumindest erworben werden kann. Das wäre schon ganz gut, würde ich behaupten. Und angemessen.
Ja, immer letztendlich muss man ja auch ein bisschen Chance geben, ne?
Absolut. So viel Potenzial liegen lassen in der heutigen Welt und all unseren Problemen. Weiß ich nicht. Wie gesagt, die positiven Aspekte, denke ich, kennt jeder, der hier zuhört. Von daher, ich denke, wir sind alle Überzeugungstäter und ich werde es auch weiterhin bleiben und wie gesagt, ich stehe voll dahinter.
Also du denkst, es wird legalisiert, oder?
Wenn ich einen optimistischen Tag habe ich die
Wann
Hoffnung
kommt
schon.
dieser
Aber ich
optimistische
bin,
Test?
ja, eher selten. Ich muss sagen, ich bin eher so ein realistischer, Richtung pessimistischer Mensch.
Okay.
Muss ich auch sagen, da hilft mir dann auch Cannabis. By the way.
Unbedingt.
Nee, und also ich bin echt kein sehr positiver Mensch. Aber wenn ich mal einen positiven Tag habe, dann hoffe ich und glaube ich natürlich daran, dass die Menschen irgendwann vernünftig werden und dass das Ganze legal wird. In einem pessimistischen Tag habe ich nicht so das Recht oder die Hoffnung oder den Glauben an die Mehrzahl der Bevölkerung, blöd gesagt.
Sehr schön gesagt.
Das ist so das größte Problem. Ich denke, da sind viele Vorurteile im Spiel immer noch. Und vor allem ältere Menschen oder Menschen, die jetzt mit einem gewissen oder mit einem anderen Weltbild aufgewachsen sind, als wir es sind, und die dann vielleicht eher Mitte rechts wählen, die können damit einfach nichts anfangen. Die wissen, die sehen den moralischen Aspekt dahinter auch nicht. Und denen kannst du Argumente um die Ohren knallen. Am Ende sind sie dann wie. Da gibt es doch dieses eine Meme mit dieser Taube, mit der du Schach spielst und die dann am Ende trotzdem sagt, dass sie gewinnt und alle Schachspielfiguren umwirft. Genauso denke ich, sind viele Leute leider immer noch. Ich hoffe, dass das ein bisschen, blöd gesagt, ausstirbt mit der Zeit. Aber ja, es ist natürlich immer politisch viel im Wandel und ich bin, wie gesagt, eher ein pessimistisch veranlagter Mensch. Oder ausgerichteter Mensch. Von daher, ich habe so meine Bedenken. Die andere Frage, die da mitkommt allerdings, und das muss ich jetzt mal kurz einwerfen,
Ja, gerne.
möchte man, also klar, es wäre schon cool, das Ganze legal machen zu können, ohne angepisst werden zu können, aber möchte man es wirklich jedem zugänglich machen? Also ich denke,
Ja.
das ist halt dann die Frage. Ne? Also es ist ja auch so eine gewisse Attitude, die immer beim Kiffen dabei ist. Es ist so ein gewisses, ja.
Oder welche Bedenken hast du jetzt mal? Damit ich
Ja,
mal.
das ist so ein, ist, ich finde, die Attitüde, die mitkommt mit dem Kiffen, die würde halt komplett verschwinden, wenn du es jeden Tag machst. Das ist so das Ding. Dann kommt halt auch, wenn jeder rankommt, dann kommen halt auch Idioten ran. So.
Und ich, die Idioten kommen auch jetzt, oder?
Ja, das stimmt natürlich. Also, fair enough, ich kann eigentlich nichts. Es ist, wie gesagt, bloß manchmal, diese Attitüde würde verschwinden und das fände ich sehr schade irgendwie, auf irgendeine gewisse Weise.
Nee, Witz nicht. Also, ich denke, du warst ja auch in den USA oder zum Beispiel in Barcelona oder in Amsterdam, gut, die sind in grauen Zonen, aber diese Attitüde, die bleiben weiterhin vorhanden.
Ja, in diesen halblegalen Situationen vielleicht schon, aber mich wundert es immer, wie gesagt, du hast diese halblegalen Lösungen, die jeder akzeptiert auch vor Ort, oder die meisten zumindest. Und aber warum werden die nicht komplett legal? Was steckt da dahinter? Das ist die Leute oder die Politiker oder die das Sagen haben, müssen doch sehen, dass es gemacht wird. Ja, die Augen öffnen, also die müssen doch einfach bloß mal die Augen aufmachen und die sehen, dass da irgendwas in der Halblegalität rumhängt. Warum zieht man es nicht komplett durch?
Ich denke einfach noch nicht. Ich denke, solche Sachen brauchen ein bisschen Zeit. Also die Holländer, die überlegen sich ja auch im Moment. Ne? Und ich denke, die wollen auch ein bisschen schauen, okay, wie sieht es aus in Kanada und so weiter. Und da sieht man in Kanada, dass es gut ist. Also ich habe letztens gelesen von dem World Index, da steht Best Countries to Raise Kids. Mhm. Und Nummer 4 ist Kanada, Nummer 6 ist Niederlanden. Also das heißt, das sind zwei Länder, wo es legal ist, Cannabis zu kaufen. Und Nummer 13 ist Deutschland.
Ja, das ist natürlich ein Armutszeugnis mal wieder, aber wie so oft.
Also ich meine, also das heißt, ich will nur damit sagen, ich sage nicht, dass es Deutschland schlecht ist oder so, aber ich möchte nur sagen, dass anscheinend die Legalität der Cannabis würde sogar die Erziehung nicht beeinträchtigen.
Nein, das auf keinen Fall. Ich meine, da gibt es ja auch genügend Studien, die dafür sprechen für deine These und die unterstütze ich auch voll. Es gibt natürlich auch, der die Studie bezahlt, der kriegt das Ergebnis, das er will.
Ja, klar.
Die Methode gibt es natürlich auch und damit kann man halt auch mit nicht so guten Hintergedanken da um sich werfen und dann glauben das halt wieder einfältige Leute. Und die einfältigen Leute sind, so blöd klingen, leider in der Mehrzahl.
Und sitzen in der Regierung.
Genau.
Gut, aber ich bleibe auf jeden Fall optimistisch und wenn es mal legal wird, da machen wir ein extra
Podcast-Folge.
Ja. wir kommen jetzt leider zum Ende. Und am Ende jeder Folge gibt es immer diese 5 Kanne-Fragen. Und die sind immer gleich. Und die stelle ich dir jetzt.
Okay, viel Spaß.
So.
Wie alt und wo warst du, als du das erste Mal gekifft hast? Und wie war der High?
Ich war 17, ich war auf einer Geburtstagsfeier von einem Kollegen von mir, von einem Kumpel. Und ja, und jemand hatte was dabei. Und das war seine Zeit noch in dem Elternhaus seiner Eltern natürlich. Und die waren ein bisschen Helikoptereltern seiner Zeit. Oh. Und ja, das war dann, hatte so einen gewissen Kick natürlich auch gegeben. Und das erste High ist unbeschreiblich natürlich. Also jeder, der was anderes sagt, lügt, würde ich behaupten, das erste High war, obwohl, ja, nee, vielleicht nicht unbedingt. Aber ich denke, das erste High war bei vielen, schon das eines der besten Highs auf jeden Fall.
Bei dir war auch so?
Auf jeden Fall, ja. Vielleicht sogar das Beste.
Wie war der High für dich denn?
Naja, also ich war entgegen meiner Natur ziemlich lustig unterwegs. Also ich habe viel gelacht natürlich. Wie gesagt, es war eine Würstchenparty, Glück gesagt. Also, reine Salami-Party. Und da waren nur Jungs und wir haben halt dann, wie gesagt, durchgezogen, haben ein bisschen Fernsehen geglotzt oder einen Film oder so. Das war nichts Großartiges, Aufregendes. Es gab Popcorn und ein bisschen Bier natürlich. Und Chips und solche Sachen. Keine große Nummer. Aber das hat das Ganze dann doch schon ganz schön aufgehübscht, muss ich sagen. Ich weiß, es war sehr lustig hingegen meiner Natur und das ist ein, das ist so das der Kontrast zu meinem Naturell eigentlich und das hat mich gekickt.
Okay. Erstmal dritter Tüte jetzt in eine Folge. Zweite Frage: Was war dein letzter Munchies?
Meine letzten Munchies. Hm. Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen? In welche Richtung soll es denn gehen? Soll es Richtung Fastfood gehen oder soll es Richtung
Was du als letzte gegessen hast, als du high warst. Was du diese Munchies hast. Was hast du da gegessen?
Lass mich überlegen. Es müssten Milka Tender gewesen
sein.
Die mit der Milchfüllung.
Ja, Milka Tender ist richtig geil. Hast du schon mal mit schwarzem Tee mal gegessen?
Nein.
Richtig geil. Mit ein bisschen leicht süßlichen schwarzen Tee und dann Milka Tender.
Kann ich
auf jeden Fall empfehlen. Und mit wem würdest du smoken? Also wenn du mit egal wem smoken könntest, mit wem wäre das? Dead or alive?
Dead or alive. Ja, ich würde es schon bei live belassen. Das andere würde jetzt den Rahmen sprengen, vermutlich in meinen Horizont, in meinem aktuellen Zustand. Ich würde es mal bei Lebenden belassen. Es gibt jetzt natürlich eine sehr beliebte Wahl. Ich denke, Snoop Dogg wäre auf jeden Fall im Rennen.
Mhm.
Ich denke auch, dass...
Nee. Du musst nur einen Namen, du darfst nur einen Namen nennen.
Nur einen, okay. Lass mich nochmal kurz ziehen. ja, ich nehme jetzt einfach mal eine einfache Wahl, die auf der Hand liegt. Ich würde es gerne mit Snoop Dogg machen.
Okay, warum?
Ich weiß nicht, ich finde, der ist trotz seines Alters, seines fortgeschrittenen Alters, doch noch ein relativ cooler Typ. Und ich meine, seine Kunst kann man mögen oder auch nicht. Ich bin ein großer Fan.
Ich mache seine Musik, ja.
Von daher, nee, ich denke, er ist ein cooler Typ und ich denke, er ist einer der bekanntesten und einer der größten Befürworter unserer Sache.
Auf jeden Fall, das ist auch eine gute Antwort.
Ja, absolut.
Also, wenn ich mit Snoop Dogg smoken würde, ne, dann wäre ich sofort tot, ey. Also, wie der raucht, das ist ja nicht mehr normal.
Ja, es ist ein ganz anderes Level, Mann.
Was machst du am liebsten, wenn du high bist?
Am liebsten, wenn ich high bin. Was ich am öftesten mache, ist auf jeden Fall Fernseh schauen.
Was schaust du gern?
Netflix hauptsächlich.
Was denn? Was schaust du?
Family Guy. Family Guy ist ein Klassiker.
Wie immer.
Ich kennst du Brooklyn Nine-Nine?
Ja, das ist auch lustig.
Auch sehr lustig. Bisschen eine femininere Wahl wäre dann New Girl. Finde ich auch ziemlich gut. Und ansonsten, ich schaue mir aber auch relativ spannende Sachen an. Also ich finde, man geht dann auch in die Richtung natürlich Stranger Things.
Coole okay. Sache.
Auch diese Scream-Serie, die mal kam. Das ist so eine
MTV. Also schaust du kein Rick and Morty?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Der Typ ist mir zu...
Du bist ein Maler, Mann!
Nein, ich weiß nicht, der Typ ist mir zu versoffen einfach.
Ey,
der ist mir zu versoffen. Der konsumiert mir die falschen Drogen. Ich weiß nicht.
Komm
ich
du musst auf jeden Fall richtig bekifft sein. Und dann schau dir das mal an. Also wirklich. Wie das also schau mal, du kannst... Vielleicht erstmal direkt in Saison 2, weil das wird richtig gut gezeichnet schon, weil die haben ein großes Team. Aber wie es gezeichnet wird und einfach die Story, das ist einfach genial. Also. Okay, aber also Fernsehen schauen.
Ja, es ist jetzt die am öftesten, wenn ich jetzt noch die am liebsten auspacken soll, das weiß ich jetzt nicht.
was mache ich denn am liebsten? Ficken oder was?
Nein, auch nicht. Auch nicht. Nee, es ist schon Fernsehen schauen.
Also, welche Emojis würdest du jetzt benutzen, um deinen High zu beschreiben jetzt? Du darfst 2 bis 3 nehmen.
Ja, ihr kennt doch dieses Emoji mit diesem explodierenden Kopf, oder? Mit diesem Atompilz-Umlauf.
Mhm.
Das trifft ziemlich gut. Dann, ihr kennt doch auch noch diesen blauen Mann, der diese Achseln so hoch nimmt.
Mhm.
Das würde ich verwenden. Und dann gibt es noch so ein grünes Herz zum Schluss.
Cool, vielen Dank. Also vielen Dank, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Das hoffe ich auch.